This podcast is brought to you by the wonderful people of Air Flyless.
この番組はエアフライレスの提供でお送りします。
自民党は約束します。年金の全額支払いに責任を持って。
Sie hören einen Werbespot der LDP aus dem letzten Jahrzehnt, in dem der damalige Spitzenkandidat Abe Shinzo unter anderem verspricht,
日本のリーダーシップで温暖化ストップ、
die Erderwärmung unter Japans Führung zu stoppen. Ein ehrgeiziges Versprechen, bisher nicht eingelöst. Aber Herr Abe hat ja auch kein Datum genannt.
Japan. Und dann das.
Heute kratzen wir an der Oberfläche eines Themas, das wohl allen bei einem Besuch Japans irgendwann mal in den Sinn kommt. Man kennt die von manchen gerne bemühte Erzählung von den in Harmonie mit der Natur lebenden Menschen dort. Aber vor Ort begegnet man einer Vielzahl von Alltagssituationen, die genau das Gegenteil zu zeigen scheinen. Zu viel Plastikverpackung hier, zu stark klimatisierte Züge dort. Und ein paar andere Beispiele folgen gleich. Aber es gibt Anstrengungen zum Klimaschutz in Japan, die nicht so einfach zu sehen sind. Und über Beispiele wollen wir heute ein wenig sprechen. Die nächste halbe Stunde liefert also weder einen generellen Überblick über Klimaschutz in Japan, noch handelt sie von Themen, die in Deutschland die Debatte dominieren. Sie hören also nichts zu Extinction Rebellion. Und ja, einen Ableger davon gibt es auch in Japan. Sie hören nichts zu Privatfliegern von Reichen, zu Mülltrennung oder Tempolimits. Obwohl, die 100 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit wurde ja früher durch ein Klingeling im Auto eingefordert. Heute nicht mehr. Aber ich schweife ab. Das Einzige, was Ihnen in diesem Podcast aus der öffentlichen Debatte in Deutschland vertraut sein könnte, ist die Wärmepumpe. Und die kommt nur ganz kurz vor. Versprochen.
Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless.
Heute haben wir drei Gäste dazu überreden können, sich für uns Zeit zu nehmen. Peter Beck ist Energieeffizienzexperte und Projektleiter in den Bereichen Technik und Energieberatung bei der ICOS Consult in Osnabrück. Lukas Hüher ist dort Projektmanager und beschäftigt sich hauptsächlich mit Klima- und Umweltthemen. Beide Gäste arbeiten in Kooperationsprojekten zwischen Japan und Deutschland und kennen die Bemühungen um Nachhaltigkeit auf beiden Seiten. Unser dritter Gast ist Christian Deutinger, Geschäftsführer von Passivenergie Japan. Er leitet seit etwa 15 Jahren sein Unternehmen in Tokio. Aber stimmen wir uns erst einmal auf das Thema ein. Stellen Sie sich irgendeinen heißen Sommertag auf der Omote Sando vor. Einer dieser teuren Einkaufsstraßen in Tokio, auf denen man keinen 100-Yen-Laden findet und auch kein Obst oder Gemüse kauft. Hier finden sich viele Flagship-Stores, Ladengeschäfte also von weltweit operierenden Marken. Diese Läden an sich sind nicht unbedingt profitabel, aber das Marketing weiß wohl, es lohnt sich trotzdem. Die Markennamen sparen wir uns bis auf einen: Nespresso. An diesem sehr heißen und schwülen Sommertag schwitzen Sie also an der Nespresso-Boutique auf der Omote Sando vorbei, bleiben dann aber stehen. Denn die Türen sind sperrangelweit offen und aus der Boutique bläst erfrischend kalte Luft. Unablässig. Eine potente Klimaanlage als Köder für Kundinnen und Kunden, die von einem überdimensionalen George Clooney angelächelt werden. Mittlerweile ist die Nespresso-Boutique wieder dicht. Hat sich vielleicht doch nicht gelohnt und das Klimatisieren der Omote Sando war vielleicht ein Kostenfaktor, der dazu beigetragen hat, genauso wie das Heizen der Straße im Winter. Natürlich gibt es so etwas auch in teuren Einkaufsstraßen in anderen reichen Ländern und auch nicht nur bei Nespresso. Aber dieses Nespresso-Beispiel der Omote Sando benutzen wir heute, um etwas zu illustrieren. Nämlich den Eindruck, den man bekommen kann, wenn man aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Japan kommt. Ein hochgezüchteter Dienst an der Kundschaft steht über Ressourcensparen und Umweltschutz.
夏場です。アイドリングストップした時にエンジン止まるわけですからエアコンもストップしてしまうんですね。エンジンが止まるということはエアコンのコンプレッサーを回せなくなるということでエアコンが止まります。つまり冷たい空気が出てこないわけですよ。辛いですよね。
Hier spricht Takahashi Naoki, alter Experte mit einem YouTube-Channel namens Gareji Reife, Werkstattleben. Er spricht über Eidoringu, also den Motor im Leerlauf betreiben und wie ärgerlich die Vorrichtungen in neueren Autos sind, die dafür sorgen, dass der Motor automatisch abschaltet, wenn sich der Wagen nicht bewegt. Da komme dann auch keine kalte Luft mehr aus dem Kompressor der Klimaanlage und das sei hart. Tatsächlich sieht man Eidoringu aber oft auf Japans Straßen, wenn es kalt oder heiß ist. Denn Chauffeure und Taxifahrer wissen, wie man Eidoringu auch bei geparktem Wagen betreiben kann. Sie sind nämlich diejenige Berufsgruppe, die in ihren Pausen am häufigsten ein Nickerchen bei leerlaufendem Motor macht. Allerdings gibt es an immer mehr der von ihnen bevorzugten Pausenplätzen Schilder, auf denen ein Eidoring-Verbot zu lesen ist. Wir könnten hier noch mehr aufzählen, begnügen uns aber mit einem letzten Beispiel und verpacken die Infos in einen Quiz. Frage 1. Gekühlte oder geheizte Getränkeautomaten, die Einwegdosen oder PET-Flaschen ohne Pfand verkaufen. Niemand kann sie übersehen in Japan. Wie viele gab es davon 2018 im ganzen Land? Antwort: Laut der japanischen Vereinigung der Verkaufsgerätehersteller waren es 2,4 Millionen Geräte. Wer den Berg Fuji schon mal bestiegen hat, ist auch welchem begegnet. Coca-Cola hat letzten Herbst Getränkeautomaten mit einem knuddeligen weißen Comic-Eisbären aufgestellt, der ein Schild mit der Aufschrift hochhält: Wenn die Erderwärmung fortschreitet, schmilzt das Eis. Auf der anderen Automatenseite steht: Hier wird so gekühlt wie am Nordpol. Frage 2. Werden in Japan mehr Getränkedosen oder PET-Getränkeflaschen hergestellt? Antwort: Mehr Flaschen. 2020 wurden in Japan 23 Milliarden PET-Flaschen für Getränke hergestellt. Nur für Getränke. Aber es waren nur 20 Milliarden Getränkedosen. Der weltweite Verbrauch an PET-Flaschen pro Minute liegt übrigens bei 1 Million pro Minute. Aber lassen wir es damit gut sein. Es ging uns ja nur um die Illustration eines konkreten Eindrucks. Im Alltagsleben scheint Japan sich weniger um Umweltschutz zu kümmern, als um das Erreichen eines sehr hohen Grades an Bequemlichkeit. Sprechen wir jetzt über etwas, was für Laien eher unsichtbar bleibt. Und das Bild Japans, das vielleicht nach der bisherigen Einführung ins Thema entstanden ist, abändert. In Japan passieren wichtige Dinge für Klima und Umwelt, und zwar gute. Lassen wir jetzt unsere Experten zu Wort kommen und beginnen wir mit einem groben Vergleich von Deutschland und Japan. Peter Beck stellt die Klimaschutzziele beider Länder gegenüber und weist auf einen wichtigen Unterschied hin.
Die Ziele von Japan sind im Vergleich zu Deutschland in etwa ähnlich. Also Deutschland hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Japan hat das bis 2050 gesetzt und hat sozusagen als Zwischenziel die Reduzierung des Treibhausgaslevels um 46% bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2013. Beide Länder haben eine relativ geringe Energieautarkie, das heißt wenig Bodenschätze, die sich zur Energieerzeugung nutzen lassen. Beide Länder sind eben aufgrund dieser Situation angewiesen, entweder die Erneuerbaren sehr stark auszubauen und sehr schnell oder sich auf Energieimporte zu konzentrieren. Dann gibt es eine ganze Menge Unterschiede auch. Die fangen damit an, dass wir in Deutschland, was Energien aus fossilen Energieträgern anbelangt, natürlich in einem Verbundnetz eingebunden sind und haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Ländern Strom zu beziehen, ohne jetzt unbedingt darauf achten zu müssen, aus welchen Energiequellen die stammen. Japan hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt, es werden Energien importiert, zum Beispiel Flüssiggas per Schiff. Und dadurch ist Japan also auch vom Preisniveau her eigentlich immer wesentlich höher gewesen als Deutschland oder andere europäische Länder.
Dass Klimaschutz nicht alleine durch Anstrengungen in Deutschland gelingen kann, ist unbestritten. Und deshalb sind nicht nur solche Vergleiche, sondern auch Kooperationen über Landesgrenzen hinweg wichtig. Das German-Japanese Energy Transition Council, in dem Herr Beck und Herr Hüer tätig sind, ist ein Träger solcher Kooperationsanstrengungen. Lukas Hüer erklärt, worüber man sich dort unterhält.
Also es geht um diesen Austausch über verschiedene politische Instrumente in beiden Ländern, wie diese genutzt werden und wie diese auch funktionieren. Dann über innovative Technologien, die vielleicht in einem Land ein bisschen vorangeschritten sind und im anderen nicht. Da kommt dann vielleicht auch dieser Aspekt zu tragen, ob man auch Technologien kauft. Natürlich, wenn Unternehmen zusammenkommen und das eine Unternehmen aus Japan hat eine Hochtemperatur-Wärmepumpe, die in Deutschland vielleicht nicht angeboten wird, dann gibt es da natürlich auch manchmal eine Nachfrage. Wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema Abwärme kommt, da haben wir in diesem Abwärme-Workshop die Nutzung industrieller Abwärme und auch Geschäftsmöglichkeiten oder Kooperationsprojekte besprochen und wollten einfach über die verschiedenen Erkenntnisse aus beiden Ländern eine Win-Win-Situation schaffen, wo Akteure beider Länder voneinander lernen können. Und da gibt es dann diesen Ansatz, dass man vergleicht, was gibt es denn für Fördermöglichkeiten, zum Beispiel in Japan, und ist es eine Möglichkeit, sowas auch nach Deutschland zu bringen?
Wir haben bisher in unserem deutsch-japanischen Symposium immer drei Sektoren berücksichtigt. Das heißt, wir haben den Politiksektor, der auch meistens eine Einführung gibt über die politischen Fördermaßnahmen und so weiter in den beiden Ländern. Dann haben wir den Wissenschaftssektor, der eben auch die neuesten Entwicklungen vorstellt. Inzwischen ist es Gott sei Dank auch so, dass Wissenschaftler von beiden Seiten, aus Deutschland und Japan, auch selbst Vorschläge machen zu möglichen Austauschprojekten mit der japanischen Seite. Und da sind dann auch einige neue Projekte bei entstanden. Und dann gibt es natürlich den Unternehmenssektor. Das heißt, da sind Vertreter einmal aus der Wirtschaft selbst, zum Beispiel von den IHKs oder so, oder auch Unternehmensverbänden, aber eben auch konkreten Unternehmen, die entweder selbst schon Erfahrungen gemacht haben in der Kooperation mit japanischen Firmen, zum Beispiel im Wärmepumpenbereich, aber eben auch Interesse haben, neue Kooperationen einzugehen.
Ein Omiai fürs Klima sozusagen. Und da das, was beide Seiten anbieten können, doch unterschiedlich ist, trägt dieses Matchmaking for Climate auch Früchte.
Also während wir in Deutschland vor allen Dingen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen und hier ja auch gerade im Stromerzeugungsbereich einen recht hohen Anteil schon erreicht haben, wird Japan doch sehr stark auch auf den weiteren Ausbau der Kernenergie setzen, aber eben auch unterschiedliche Strategien verfolgen, zum Beispiel Wasserstoff zu erzeugen aus unterschiedlichsten Quellen. Das heißt also, in den einzelnen technischen Strategien sind beide Länder sehr unterschiedlich. Aber interessant ist dabei zu sehen, dass während wir in Deutschland sehr systemisch denken, von der Technologie her, setzt Japan auf einzelne Technologien und entwickelt die so weit, dass der Wirkungsgrad, die Gesamteffizienz auch der einzelnen Technologien sehr hoch wird. Und dementsprechend auch wiederum ein interessanter Partner ist. Wir von unserer Seite her bringen vielleicht mehr die systemischen Technologien ein. Von der japanischen Seite gibt es ganz konkrete Einzelanlagen, Einzelgeräten, von denen wir in Deutschland wirklich sagen, genau sowas brauchen wir.
Das ist ja auch genau das, was dann bei diesen Kooperationen zum Beispiel entstanden ist. Da wurde dann am Ende schon deutlich, dass deutsche Unternehmen eher diesen Austausch für diese einzelnen Technologien, wie zum Beispiel hocheffiziente Hochtemperaturwärmepumpen, sehen und die Japaner dann aber eher diesen Austausch für systemrelevante technische Prozesse haben.
Interessant ist dabei, dass Japan schon sehr früh auf die Anwendung von Wasserstoff gesetzt hat. Das sieht man zum Beispiel daran, dass das Thema Brennstoffzelle viel eher auf den Markt gebracht wurde als bei uns. In Japan gibt es etwa seit 15 Jahren Entwicklungen von Mikrobrennstoffzellen, die halt eben für den Haushaltsfall geeignet sind, um halt eben zunächst aus Erdgas Strom und Wärme erzeugen zu können, also als Mini-Kraftwerk für zu Hause, aber eben auch in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden können. Man hat sowas Ähnliches bereits im Olympischen Dorf während der Olympiade in Tokio verfolgt und hat solche Brennstoffzellen BHKW in Japan eingesetzt. Das Ganze ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Also in Japan gibt es einige Millionen einzelne Anlagen, die bereits verkauft worden sind. Und sie sind insofern auch interessant, als dass die Stromausbeute aus dem Erdgas noch wesentlich höher ist als zum Beispiel bei üblichen Blockheizkraftwerken, die mit Ottomotor betrieben werden. Das entspricht eigentlich genau der Energiebilanz auch von den meisten japanischen Energiehaushalten. In der Regel braucht man den Strom. Das Thema Wärme ist mal abgesehen vom Norden Japans eigentlich nur von geringer Bedeutung für Haushalt.
Interessant finde ich da eigentlich auch noch die Zahlen, die als Ziel ausgegeben wurden von Japan. Also bis 2030 will man 800.000 Brennstoffzellenfahrzeuge und mehr als 5 Millionen Brennstoffzellen in Haushalten haben und ja gleichzeitig auch eine internationale Wasserstoffversorgungskette aufbauen. Es wird mit diesen groß angelegten Stromerzeugungen auf Grundlage von diesem Wasserstoff eben experimentiert. Und dadurch können andere Länder wie zum Beispiel Deutschland davon auch profitieren und Lehren daraus ziehen.
Und an dieser Stelle taucht dann auch ein Ortsname auf, der hierzulande vor allem mit Gau und Katastrophe in Verbindung gebracht wird.
Also es gibt zum Beispiel die Modellregion Fukushima, die dabei ist, eine regionale Wasserstoffversorgungskette aufzubauen. Sie haben da einen ehrgeizigen Plan gesteckt und dazu gehört unter anderem, Wasserstoffbrennstoffzellen in einem öffentlichen Park aufzustellen, mobile und stationäre Wasserstoffstationen aufzustellen. Und da in diesen Forschungseinrichtungen, die da beteiligt sind, werden bereits rund 900 Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr produziert. Also es ist eine ganze Menge. Die Steigerung der Effizienz und auch die Senkung der Produktionskosten spielen hierbei eine große Rolle und nehmen dann auch wieder Bedeutung für andere Unternehmen ein. Das kann dann so als Best-Practice-Beispiel dienen, von dem dann wieder gelernt werden kann.
Ein Beispiel für einen Bereich, in dem noch viel ungehobenes Potenzial zu schlummern scheint, ist Abwärmenutzung.
Dieses Thema Nutzung von Abwärme, das wurde bislang oft übersehen. Obwohl es eigentlich sehr viele verschiedene Vorteile für die verschiedensten Anwender bieten kann. Denn Abwärme als Nebenprodukt entsteht eigentlich in nahezu allen technischen Prozessen und geht leider im Moment noch sehr oft ungenutzt verloren. Und das verringert dann natürlich auch die Gesamtenergieeffizienz dieser Prozesse, wenn die Energie einfach nur, ich sag mal, in die Luft geblasen wird und nicht weiter genutzt werden kann. Diese Nutzung von der Abwärme ist eigentlich recht simpel. Prozesse oder auch Maschinen erzeugen Wärme durch den Betrieb und diese Wärme wird dann entweder in Form von warmer Luft oder auch vom warmen Abwasser freigesetzt und kann mithilfe eines Wärmetauschers dann dementsprechend genutzt werden. Und diese Technologie wird auch in Wärmepumpen, Lüftungssystemen oder auch Wärmerückgewinnungsanlagen eingesetzt. Und über diese Wärmetauscher kann dann die Wärmeenergie aus der Abluft oder dem Abwasser herausgezogen werden und dann separat einem Wärmekreislauf zugeführt werden.
Zu diesem Thema gibt es von beiden Experten übrigens auch einen Aufsatz, der in den Shownotes verlinkt ist. Zum Schluss weist Peter Beck noch auf ein weiteres Potenzial hin, das für Japan und Deutschland genutzt werden kann.
Wir alle kennen ja inzwischen in Europa den Strommarkt. Das heißt, Strom wird über unterschiedliche Anlagen erzeugt, von unterschiedlichen Anbietern reingebracht und der Strom wird gehandelt an einer Börse und dementsprechend sind die Kosten relativ gering geworden im Laufe der Zeit. Das Gleiche gibt es für den Wärmemarkt nicht. Es wäre also wünschenswert, wenn es irgendwo ähnliche Prozesse in beiden Ländern, sowohl in Deutschland als auch in Japan, gäbe, um halt eben darüber auch einen Marktmechanismus zu initiieren, der dann auch zu Wettbewerb und zu günstigeren Preisen führt. Dazu gehört es natürlich, und die Erfahrung haben wir in Deutschland ja schon gemacht, dann auch die Möglichkeit zu schaffen, möglichst viele Wärmeanbieter, sei es Abwärme, sei es Wärme aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel von Biogasanlagen oder Biomasseverbrennungsanlagen oder so, in einen solchen Markt hineinzugeben. Es gibt in Japan relativ wenig Wärmenetze, aber es gibt schon einige Kältenetze. Sowas gibt es zum Beispiel in einem Ortsteil in Tokio, direkt an der Tokio-Bucht gelegen, in dem halt Kälte über Absorptionskälteanlagen erzeugt wird und dann entsprechend weitergegeben wird zur Klimatisierung von Büroräumen, von Supermärkten und so weiter. Und das funktioniert recht gut. Und auch hier kommen am Ende Wärmepumpen. Nach dem umgekehrten Prinzip lässt sich eine Wärmepumpe ja auch zur Kälteerzeugung einsetzen, kommen also solche Anlagen wiederum zur Geltung.
Sprechen wir nun noch über eine Idee, die japanischen Häusern mehr Energieeffizienz verschaffen soll. Und das ist ein Vorhaben, das Ihnen wahrscheinlich dann sehr sinnvoll und nötig erscheinen wird, wenn Sie schon einmal erlebt haben, wie schlecht viele Gebäude in Japan südlich von Hokkaido und vielleicht noch Tohoku isoliert sind. Christian Deutinger ist das sehr früh aufgefallen.
Wenn man sich den CO2-Ausstoß pro Kopf anguckt, liegt ja Japan immer noch ein Stück über Deutschland. Und das kommt doch zum großen Teil aus dem Wohnbereich, weil die Häuser sind nicht isoliert. Es ist kalt im Winter. Nach meiner Interpretation in den 1970er, 80er Jahren bekam halt jeder diese Klimaanlagen. Und dann hat jeder natürlich gemerkt, okay, man kann damit auch heizen und sich daran gewöhnt. Und wer die Möglichkeit hat, heizt damit oder hat dann diese Elektrohöfen, die natürlich noch viel energieineffizienter sind. Ich denke mal, das sind so 1-2% der Häuser in Japan, die wirklich energiesparend und komfortabel gebaut werden.
Das ist wirklich nicht viel. Aber warum ändert sich das nicht? Christian Deutinger nennt einen möglichen Grund.
Die Bevölkerung ist ja in Hokkaido und Tohoku natürlich auch verhältnismäßig gering. Ich glaube, Tohoku haben um die 6 Millionen, Hokkaido 5 Millionen, 11 Millionen. Das ist nicht mal 10% der japanischen Bevölkerung. Deswegen wurde da wahrscheinlich auch nie so besonders viel Augenmerk drauf gelegt, dort den Isolationsstandard und die Bauweise zu verbessern. Es gibt ja verschiedene Klimazonen. Ich glaube, das waren 5 oder 6, wo das ganze Land unterteilt ist, wo es dann auch verschiedene Mindestvorschriften gibt, die natürlich irgendwie aus europäischer Sicht noch niedrig sind. Aber die letzten Jahre wurde immer wieder angehoben. Vor allem nach dem großen Erdbeben mit dem Fukushima-Unglück ist eben auch von der Regierung aus endlich mal was passiert. 2013 und ging's los, da wurden erste Förderprogramme für passivhausähnliche Bauart im Einfamilienhaus-Förderprogramme eingeführt. Damals gab's, das waren so Sambyakugo, Chuman, N, also relativ großen Zuschussbetrag, der dann allerdings immer wieder weiter reduziert wurde. Aber das hat uns eigentlich auch ziemlich gut geholfen, uns in den Markt zu etablieren, weil wir eben damals zumindest das erste Unternehmen waren, das so ein Produkt angeboten hatte.
Und um was für ein Produkt geht es hier? Es trägt den Namen Seseragi. Die Vokabel müssen Sie wirklich nicht kennen. Sie steht für einen murmelnden, vor sich hin plätschernden Bach.
Unser Hauptprodukt ist ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, ein dezentrales Lüftungssystem, das über einen thermischen Wärmespeicher funktioniert. In jedem Raum ist ein Lüfter in der Wand eingebaut, da ist ein Loch in der Wand, da ist da praktisch das ganze Gerät drinnen und die Geräte kommunizieren alle miteinander. Das heißt, wenn ein Lüfter rausbläst, bläst in der gleichen Zeit ein anderer rein. Die Luft geht durch den Wärmespeicher und gibt ihre Wärme an den Keramikwärmespeicher ab, der dadurch erwärmt wird. Und nach etwa einer Minute dreht sich der Lüfter um beziehungsweise alle Lüfter drehen sich gleichzeitig um, aber dadurch, dass dann praktisch die Außenluft durch den Wärmespeicher wieder durchgeführt wird, erwärmt sich die Außenluft und kommt vorgewärmt zurück in den Raum. Das hat einen Wirkungsgrad von zum Teil über 90%. Das heißt, man verliert weniger als 10% der Wärmeenergie der Luft, hat aber vollen Luftaustausch, Feuchteregulierung und kann damit zum Beispiel auch Schimmel vorbeugen. Und ein wichtiger Effekt ist eben, dass die Luft immer genug Sauerstoff hat und der CO2-Gehalt im gesunden Bereich gehalten wird.
Als Herr Deutinger die Funktionsweise des Seseragi erklärte, fiel mir wieder ein, wie man fuhrwerken muss, um einen der mit Heizöl laufenden Öfen in der Wohnung zu betreiben. Der Einkauf des Öls an der Tankstelle, das Einfüllen in den Ofen ohne Kleckern und dabei nochmal Danke, Dr. Nakamatsu. Und dann, ganz wichtig, das Abpassen des richtigen Moments. Dem Moment, kurz bevor sich der Ofen so nach 2 Stunden von alleine ausschaltet, um nicht den Sauerstoffgehalt zu gering werden zu lassen. Das tun diese Öfen aber meist mit einem beherzten Puff und der pustet Abgase ins Zimmer. Lüften ist also angesagt und dadurch geht die Wärme natürlich noch schneller verloren als ohnehin. Man kann deshalb versuchen, kurz vor dieser automatischen Abschaltung den Ofen vor die Tür zu bringen. Aber Vorsicht, es gibt noch eine zweite Abschaltvorrichtung, nämlich die, die bei Erdbeben fasst. Und wenn man den Ofen so vor die Tür tragen möchte und dabei auch nur ein wenig wackelt, macht es trotzdem Puff. Und ihr Zimmer stinkt und sie ärgern sich wahnsinnig. Und ich glaube, ich schließe gerade von mir auf sie und schweife schon wieder ab. Kommen wir also schnell wieder auf Herrn Deutinger zurück und zur Geschichte seines Produktes.
Dann habe ich das als ein Forschungsthema für meine Abschlussarbeit gemacht und gleichzeitig begonnen eben so ein Gerät, das es schon von einem Hersteller in Deutschland gab, an die Gegebenheiten in Japan anzupassen und das dann erst anfänglich zu importieren. Hatte dann auch gleich einige interessierte Abnehmer. Nur gab es dann doch einige technische Probleme, die einfach mit den Geräten aus Deutschland einfach nicht mit den klimatischen Bedingungen so konform waren. Dann habe ich dann eben angefangen, okay, das Gerät selber noch weiter zu optimieren und endgültig dann eine komplette Eigenentwicklung zu machen. Damals hatte ich dann schon eine Firma gegründet mit ganz wenigen, zum Teil unerfahrenen Mitarbeitern, haben wir uns dann so langsam durchgeschlagen und langsam alles aufgebaut, wurde dann immer weiter verbessert und eigentlich dann mehr Komponenten selber entwickelt, habe dann eben auch Lieferanten in Japan gehabt, die uns dann Komponenten zugeliefert haben. Wir hatten dann praktisch das alles nur noch selber zusammengebaut und verschickt, irgendwann dann noch ein externes Lager vergeben, die dann den Versand, Verpackung und auch dann die Endmontage ausgelagert und uns im Wesentlichen dann auf Entwicklung und Vertrieb konzentriert. Mittlerweile haben wir den kompletten Lüfter bis zum Motor, alle Komponenten selbst entwickelt. Beim Lüfter sind wir jetzt in der 4. Generation. Im Vergleich zu anderen Produkten, was auf dem Markt ist, sind unsere Geräte zum Beispiel komplett wasserdicht gekapselt. Da ist kein Metallteil, was irgendwie mit Luft in Berührung kommt. Weil wir zum Beispiel auch Erfahrung gemacht haben, gerade in Küstennähe ist halt in Japan oft die Luft sehr salzhaltig, wodurch dann Metallteile einfach korrodieren oder zu rosten anfangen oder einfach elektronische Lötstellen, Kabel oder so, die sind dann, wenn die mit Luft und Feuchte in Kontakt kommen, nach 3-4 Jahren sind die durchkorrodiert. Und aus so verschiedenen Erfahrungen haben wir dann eben gesagt, okay, lass uns das Gerät optimieren, abdichten, wasserdicht, verkapseln. Natürlich auch von der Effizienz und von der Regelungstechnik haben wir da immer weiter Optimierungen eingeführt.
Wie ist es nun aber um die Gebäude bestellt, in die Seseragi eingebaut werden könnte? Wenn man sich mit dieser Frage befasst, begegnet einem wieder das Thema leerstehender Häuser auf dem Lande, das wir schon in unserer 6. Podcast-Folge zu demografischem Wandel behandelt haben. Der Zustand, in dem diese Häuser sind, macht sie oft wenig attraktiv für neue Besitzer und deren Renovierungseifer.
Die Qualität und der Komfort des Wohnbestandes, keine Isolierung, Heizung nur mit zusätzlichen Ofen und so. Also unter dem Hintergrund stelle ich mir vor, dass vor allem der Altbestand noch im Preis sinken wird und noch viel wahrscheinlich abgerissen wird, wahrscheinlich dann auch nur ein Teil wieder neu gebaut wird, aber vor allem in Zukunft eben nur noch Wohnungen, die wirklich hohen Standard, vor allem auch in Lebenskomfort, Isolierung, Heizung, Energiesparen noch zu einem interessanten Wert zu verkaufen oder zu mieten sind. Auf jeden Fall wird der Wohnungsmarkt insgesamt schrumpfen, aber nur eben dieser hochqualitative Markt energiesparenden Häusern wird wachsen und anteilsmäßig auch größer werden, denke ich.
Das klingt wie einer der angenommenen nachhaltigen Effekte des Bevölkerungsschrumpfens. Und es gibt noch ein weiteres Charakteristikum des Lebens in Japan, das zu mehr Nachhaltigkeit geführt hat: die Sorge vor Naturkatastrophen und dem dadurch verursachten Zusammenbruch der Versorgungsinfrastruktur. Hersteller von Elektroautos hat diese Sorge dazu bewegt, bidirektionales Laden als Standard in ihren Produkten anzubieten, anders als in Europa. Bidirektionales Laden bedeutet, Autos können aufgeladen werden, um die Energie selber zu verbrauchen, aber sie können auch als Speicher dienen und die Energie an einen Haushalt abgeben.
Man kann den Strom aus seinem Auto wieder im Haus verbrauchen, wenn man den zum Beispiel abends zum Heizen oder für die Beleuchtung braucht. In Japan ist halt immer der Gedanke, was passiert, wenn die Infrastruktur kaputt ist. Und deswegen ist das wahrscheinlich immer bei den Leuten so verhaftet, okay, ich will mich selbst versorgen können, habe meine Solarzelle auf dem Dach, habe vielleicht noch einen kleinen Batteriespeicher, der ein bisschen hält, und kann dann praktisch den Strom wieder aus dem Auto entnehmen. Und im Extremfall könnte man sich auch vorstellen, okay, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, tanke es voll und bringe den Strom nach Hause. Wenn man mal sieht, so nach dem Erdbeben in Fukushima, ist das gar nicht so abwegig. Da waren ja zum Teil, gab es ja Dörfer, die wochenlang, also bis zu 2 Monate oder so, bis die ganze Stromversorgung wieder hergestellt war.
Wenn die LEP bisher auch noch lange nicht ihr Versprechen aus dem Werbespot vom Anfang eingehalten hat, 2 wichtige Sorgen der Menschen haben Fortschritte in Sachen Energieeffizienz herbeigeführt: die Vorkehrungen für Naturkatastrophen und das Schrumpfen der Bevölkerung. Diese Motivation mag einen nicht viel optimistischer machen, was Umweltbewusstsein der Parteien und der breiten Öffentlichkeit in Japan angeht. Aber dem Klima ist es egal, warum ihm weniger zugesetzt wird. Eine der Erkenntnisse aus den Gesprächen mit Peter Beck, Lukas Hüer und Christian Deutinger ist: egal ob aus wirtschaftlichen oder anderen Motiven, es passiert was in Sachen Energienutzung und Klimaschutz. Deutschland und Japan profitieren voneinander. Technologie macht Fortschritte, auch wenn man das nicht immer sehen kann. Wir bedanken uns herzlich bei allen 3 Experten für diese Einsicht sowie die Zeit, die sie sich für diesen Podcast genommen haben. Wer weiß, vielleicht hat ja auch die Hälfte des Bundeskabinetts, die an einem Wochenende im März für 24 Stunden nach Japan geflogen kam, mit ihren japanischen Gegenüber über solche und ähnliche Themen gesprochen. Allerdings war die Bundesumweltministerin gar nicht dabei und es schien auch eher um wirtschaftliche und militärische Sicherheit zu gehen als um Klima. Aber es ist ja nicht nur das Bundeskabinett, das nach Japan fliegt. Fast ununterbrochen geben sich deutsche Politikerinnen und Politiker die Klinke in Japan in die Hand. Immer mal für ein paar Tage. Vielleicht sind dabei auch höhere Ziele gesteckt, als zum Beispiel in Kyoto einem kleinen Publikum einen Dokumentarfilm über Politikerinnen der Bonner Republik zu zeigen. Die gleiche Regierung Abe, die den Werbespot vom Anfang produzieren ließ, rief übrigens als Ziel 40 Millionen ausländische Touristen pro Jahr aus. Ohne Pandemie hätte das 80 Millionen Flüge bedeutet. Mit Pandemie sind es erst einmal nur 10% davon geworden. Auch ich und andere, die dem Wissenschaftsbetrieb angehören, hinterlassen immer wieder ihre eigenen Tonnen CO2 in der Atmosphäre. Und wenn es diesen anderen so geht wie mir, fällt es auch Ihnen immer schwerer, einen Reisezweck für wichtiger zu halten als den Klimaschaden, den man dafür anrichtet. Womit wir bei unserem Sponsor wären. Attention,
Jemals eine Ansage von Air Flyless nicht verstanden? Niemals.
Japan.